Tja, da haben wir schon das Ende unserer Reihe erreicht. Daniel 7. Daniel geht aber bis 12. Wieso macht ihr Schluss? Wir können kein Hebräisch. Bis Daniel 7 ist Aramäisch. Das war ja noch einfach. Nein, Scherz beiseite. Er sagte ja selber, eben was wir gehört haben in dem letzten Vers von 7, hier endet mein Bericht. Das Danielbuch ist tatsächlich in zwei große Teile aufgeteilt, den ersten in Aramäisch, der den Bereich ihrer Zeit in Babylon und dann unter den Persern und Medern beschreibt. Und dann geht es um Visionen, die wir jetzt nicht in den Fokus genommen haben. Also hier endet tatsächlich sozusagen unsere, glaube ich, sechsteilige Daniel-Reihe. Interessanterweise, ich habe den Einstieg gemacht mit Kapitel 2, da ging es um einen Traum. Und ich darf den Abschluss machen mit Kapitel 7, da geht es wieder um einen Traum und deswegen auch die Frage, wovon träumst du nachts? Und das fragt man normalerweise ja jemanden, der so zwischen Wunschtraum und Realität nicht so ganz unterscheiden kann. Wir hätten gerne auf dieser Erde oder wenigstens in der Gemeinde himmlische Zustände. Wir sehnen uns danach. Und das wäre schön, aber auch hier klaffen manchmal Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Das heißt aber nicht, dass das immer so bleiben muss und immer so bleiben wird. Wir wollten, das war ja schon angeklungen, eigentlich heute so einen Abschlussfestgottesdienst feiern im Kennelbad. Das war dann ein bisschen zerstieben dadurch, dass wir keine klare Zusage bekommen haben, ob wir dort tatsächlich einen Gottesdienst mit Musik und Verstärkung und sowas, was man auch für so viele Leute dann braucht, machen durften. Jetzt gibt es die etwas andere Variante, von der ihr ja gerade gehört habt. Und wir wollten das alle zusammen feiern, mit den Kindern zusammen und wollten damit auch zum Ausdruck bringen, dass wir diese Predigtreihe generationsübergreifend in den verschiedenen Gruppen und auch miteinander erlebt haben. Wisst ihr, tiefe theologische Fragen kommen manchmal aus Kindermund. Zum Beispiel die Frage, was macht Gott eigentlich bei Nacht? Was macht Gott in der Nacht? Am Tag beschützt er uns und sorgt für uns, aber in der Nacht, da schlafen wir ja, sagen die Kinder. Da muss er doch nicht so viel auf uns aufpassen wie am Tag. Was macht Gott also in der Nacht, wenn er mehr Zeit hat? Ein junges Mädchen im Kindergottesdienst wusste es. Ganz klar, in der Nacht, da macht er Gnade. In der Bibel heißt es doch, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Okay. Und das war eine erfrischende Einsicht, die ich dann da hatte, da aus dieser Antwort. Und die Gnade wird jede Nacht neu gemacht. So wie frisch gebackene Brötchen oder für die Franzosen, für die frisch gebackenes Baguette. Ich hatte überlegt, ob ich ganz viele Brötchen kaufe und sie hier im Raum verteile, damit, wenn man reinkommt, es nach frischem Brötchen oder nach frischem Baguette riecht. Thorsten war so lieb, hat mir wenigstens noch eins geholt. Danke, Thorsten. Wir machen im Herbst immer Urlaub in Südfrankreich. Und wenn wir dann morgens dort zum Bäcker gehen, dann kommen die Leute einem schon alle entgegen und nicht nur mit einer Stange, sondern die haben dann so 4, 5 Stangen und die sind auch viel dünner und die werden natürlich trocken bis zum nächsten Tag. Also müssen sie auch wie bei uns jede Nacht neu gebacken werden und jeden Tag dürfen sie neu erfrischend gegessen werden. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Wenn wir schlafen, macht Gott Gnade. Im Predigttext heute ist auch von so einer Nacht die Rede, in der Gott Entscheidendes macht. Er macht nicht Gnade, sondern Gott formt in dieser Nacht einen besonderen Traum. Einen Traum im Seelenleben Daniels. Das Danielbuch ist an dieser Stelle nicht chronologisch, weil wir lesen ja in den ersten Versen, hat Miri vorgelesen, es geschah im ersten Regierungsjahr von Belshazzar. Das haut jetzt nicht mit dem hin, was wir letztes Mal gehört haben, weil da ist er nämlich gerade gestorben. Also sehen wir, dass er an dieser Stelle, das Danielbuch nicht chronologisch ist. Er springt jetzt im Kapitel 7 sozusagen noch mal einmal an die Anfangszeit des Königs Belshazzars zurück. Da war Daniel also nicht 85, sondern eher so um die 75. Er ist ja mit circa 15 verschleppt worden, ausgebildet worden und dann hieß es ja, dass er 70 Jahre dort war. Daniel hatte als leitender Angestellter im Regierungsministerium an seinem Gott trotz aller Widerstände festgehalten. Das haben wir durch diese ganzen Geschichten gehört. In der Löwengrube im Feuerofen waren zwar die Freunde und nicht Daniel, aber auch sie waren durch ihn ermutigt, an ihrem Gott, dem Gott Israels, festzuhalten. Also Daniel ist einer, der sich auskennt in der Geschichte des jüdischen Volkes. Und er kennt sich aus, auch in ihrer Religiosität, in ihrem Glauben, in ihrem Kultus. Und Daniel weiß etwas von Gottes Gnade. Auch in Nächten des Umbruchs und in Zeiten der unsicheren Zukunft. Und er ist, und das belegt dieses Buch, ein Medium. Dieses Wort kennen wir eigentlich nur so aus spiritistischen Sitzungen oder sowas, dass es da ein Medium gibt. Aber Medium heißt ja eigentlich nur, wenn wir was zu trinken haben wollen, wollen wir es stark sprudelnd, nicht sprudelnd oder Medium? Also in der Mitte. Genau, also es geht da um einen Mittler. Und Gott benutzt ihn tatsächlich als Mittler, weil er schenkt ihm einen Traum, der dem Volk Trost gibt. Er empfängt von Gott Träume, nicht nur an dieser Stelle. Er empfängt von Gott Gesichte oder Visionen, durch die Gott dem Volk und auch uns heute immer noch etwas zu sagen hat und auch einen trostreichen Ausblick auf die Zukunft gibt. In allen Träumen dreht es sich darum, wie es inmitten der Verwerfungen in der Welt mit dem Volk Gottes, mit den Heiligen Gottes, wie sie genannt werden oder wie wir auch genannt werden, wie es weitergeht. Und so beginnt der Traum. Es ist von einem Traummeer die Rede, einem Völkermeer. Ihm entsteigen 4 Raubtiere, das heißt 4 damals bekannte oder teilweise auch noch nicht bekannte Imperien und mächtige Reiche. Und dieses 4. Traumtier, also in den ersten, da ging es um einen Löwen, der Flügel hatte, dann um einen Bären, dem aus dem Gesicht irgendwelche Rippen wuchsen. Und dann um einen 4-köpfigen Panther, der auch Flügel hatte. Und dann wird dieses 4. Tier beschrieben. Dieses buchstäblich, also es hat mich so ein bisschen an so einen Tyrannosaurus Rex erinnert, So mit einem großen Maul, mit dem es zum einen lästerlich redet, aber zum anderen auch alles zerstört, auch das Volk Gottes zerstört. Dieses Unheil, was da beschrieben wird, wird aber nur bis zu einer bestimmten Stunde, nämlich bis Gottes Stunde gekommen ist. Und das wird in diesem Text deutlich, dann werden plötzlich Bücher geöffnet. Das heißt, es liegt Beweismaterial vor. Die Mächte der Geschichte müssen sich vor Gott verantworten. Es gibt hier schon ein Äquivalent auf Erden, dass all die Kriege, die geführt werden, in irgendeiner Weise auch dokumentiert werden. Wir hören das immer wieder in den Nachrichten, gerade im jetzigen Krieg, der uns so nah ist, das Beweismaterial gesammelt wird. Die Mächte der Geschichte müssen sich vor Gott verantworten. Die politischen Reiche, die wirtschaftlichen Imperien, die Ideologien der Welt. Und geurteilt wird über sie nach der Tat, nicht nach den vermeintlichen oder schändlichen behaupteten Absichten. Und dann erblickt Daniel, der öfters sehr aussagekräftige und brisante Träume hatte, in diesem Traum in Kapitel 7 einen, der mit den Wolken des Himmels kam und dort zu einem anderen gelangte, der auf dem Thron saß und dem alle dienten. Tausende, Abertausende, Zehntausende mal Zehntausende heißt es. Er kam mit den Wolken. Und den beschreibt Daniel mit den Worten, wie eines Menschen Sohn. Doch nicht, wie man erwarten könnte, von oben nach unten, sondern genau umgekehrt, von unten nach oben. Die Wolken bringen ihn hin zu dem, dessen Gestalt als hochbetagt oder in der Luther-Übersetzung und daraufhin dann auch in einigen anderen Übersetzungen er als uralt beschrieben wird. Und die nach wie vor weit verbreitete Vorstellung von Gott als einem alten Mann mit weißem Rauschebart ist wesentlich dieser Bibelstelle aus dem Buch Daniel entnommen, wie auch viele dieses Bild von Michelangelo, die Erschaffung des Menschen, kennen, wo Gott als dieser mit weißen Haaren, wehenden weißen Haaren und weißem Bart dargestellt wird. Doch dieser Traum will etwas ganz anderes sagen. Nämlich, dass es sich nicht um einen alten, weißhaarigen Mann handelt, sondern um einen ewigen Gott. Gott ist ewig. Er war schon immer und wird für immer sein. Und er ist nicht abhängig von dem, was hier auf der Erde geschieht. Er kann nicht mit einem Putsch beseitigt werden. Und er muss auch nicht irgendwann mal abdanken. Und ein Nachlassen seiner Kräfte ist bei ihm nicht anzunehmen. Im Gegenteil. Der in diesen manchen Übersetzungen als uralt bezeichnet wird, ist der, der über allen thront. Und er überträgt dem wie eines Menschen Sohn alle Macht, alle Ehre und die ewige Herrschaft über alle Menschen aus allen Völkern und Sprachen. Mit dieser Herrschaftsübertragung ist in Daniels Traum die Zukunft für immer entschieden. Und dies in einem wunderbaren Sinn. Das heißt, nicht Gewaltherrscher werden das letzte Wort haben. Nicht diejenigen, die auf Gottes Wort und Gebot herumtreten. Die Botschaft hinter diesem Bild, die hat es in sich. Die Raubtiere der Machtpolitik, wie unbesiegbar sie sich auch manchmal vorkommen mögen, werden nicht für immer herrschen. Eine geheimnisvolle Figur gibt Gott im Traum die Macht in die Hände. Am Ende wird es nur einen geben, der Macht hat. Den, der mit den Wolken des Himmels kommt und das Vertrauen Gottes erhält. Alle Völker und alle Sprachgruppen auf Erden werden ihm dienen. Und für dieses Wort dienen, das hier im aramäischen Bibeltext steht, das hat in dieser alten Sprache den Beiklang von anbeten. Alle Völker werden ihn verehren. Wer ist dieser geheimnisvolle Menschensohn? Und hätte er sich in der Geschichte zu Daniels oder danach auch gezeigt und die Perser in die Schranken gewiesen, das hätten sie sich gewünscht. Im Judentum wartet man bis heute auf sein Erscheinen. Erwartet wird der Gesandte Gottes als Messias. Wir Christen beten ihn an. Am heiligen Abend als Kind in der Krippe. Der Ausdruck wie der Sohn eines Menschen kommt im Alten Testament nur an dieser Stelle vor. Aber es ist genau der Begriff, den Jesus als Selbstbezeichnung für sich verwendet. Er spricht von sich, wenn er von sich redet, nie als der Messias oder bezeichnet sich nicht als Sohn Davids, der ja in Wahrheit ist. Petrus und andere Menschen und sogar Dämonen nennen ihn auch Messias, also den Gesalbten Gottes oder Sohn Davids, auf den Israel schon lange gewartet hat. Aber wenn Jesus sich selbst einen Titel oder eine Bezeichnung gibt, dann ist es immer die des Menschensohnes. Mehr als 70 Mal kommt dieser Begriff im Neuen Testament vor. Und genau an dieser Stelle an der Daniel diesen Begriff verwendet, wird uns das Bild eines Menschen gezeigt, der von Gott alle Macht auf der Erde erhält und ein ewiges Reich antritt. Die Beschreibung der Machtfülle und der Regierungszeit dieses Menschensohnes bei Daniels, das steht im krassen Gegensatz zu der raschen Abfolge und Begrenztheit der Macht, die den Tieren, die als Symbol für die verschiedenen Weltreiche stehen, gegeben ist. Daniel führt den Begriff des Menschensohnes im Zusammenhang mit einem Gericht dar. Es werden Bücher aufgetan. Er sagt nicht ausdrücklich, dass der Menschensohn selbst der Richter sein wird, obwohl dieser Rückschluss nahe liegt. Doch Jesus sagt von sich selbst in Johannes 5, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Gottes Endgericht wird ein Gericht sein, bei dem die Menschen von einem der ihren gerichtet werden. Es sind Menschen, die gesündigt haben. Und es wird ein vollkommener Mensch sein, der das Gericht vollzieht. Zeitsprung. Wieder befinden wir uns in einer Nacht mit wenig Licht. Es ist die Nacht vor dem Karfreitag. Jesus ist wegen Gotteslästerung verhaftet worden und steht im Jerusalemer Hohen Rat vor dem geistlichen Gericht seiner Zeit. Der vorsitzende Richter und Hohepriester fragt nach seiner Identität. Und er stellt Jesus unter Eid die Frage aller Fragen. Und der Hohepriester sagte zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zu der Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Wenn wir das lesen in den Evangelien, werden wir Zeugen eines existenziellen Streitsgesprächs. Es geht um Leben und um Tod. Und die entscheidende Frage lautet: Wer bist du, Jesus von Nazareth? Bist du der Sohn Gottes, der Retter Israels, der wahre König im Land? Oder bist du ein neuer Prophet, ein Gottesdienstreformer, ein Tempelkritiker, ein Sozialrevolutionär, ein Frauenfreund, ein strenger Rabbi? All das hätte Jesus sein können, so wie er auftritt. Unter allen möglichen Fragen nach Jesu Identität wählt der Hohepriester diese eine Frage aus: Bist du der Christus, der Sohn Gottes? Und Jesus antwortet zielgerichtet darauf mit einem klaren Ja und mehr. Und beim Evangelisten Markus wird es noch deutlicher. Da sagt er: Ich bin's. Jesus sagt: Ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Nach dem Wort aus seinem eigenen Mund ist Jesus dieser geheimnisvolle Menschensohn, den der lebendige Gott zum Herrscher der Welten einsetzt, die Traumfigur als Daniels Nachtgesicht, aus Daniels Nachtgesicht. Aufgrund dieser Aussage wird Jesus unmittelbar danach zum Tod wegen Gotteslästerung verurteilt. Und der schon längst alarmierte Hohe Rat hat die Bedeutung dieses Satzes gewiss unmittelbar erfasst. Man weiß, was in diesem Anspruch steckt. Den Mitgliedern des Hohen Rates war klar, dass Jesus sich hier mit dem gleichsetzt, in dessen Hand nach der Prophezeiung von Daniel das Königtum gelegt würde, den alle Nationen und Menschen anbeten würden, dessen Reich universell und ewig wäre. Jesus beanspruchte, der verheißene jüdische Messias, der König zu sein. Und wenn das stimmte, müsste das gesamte Gremium augenblicklich vor Jesus auf die Knie fallen und anbeten und sagen, mein Herr und mein Gott. Aber wir wissen, wie der Prozess weitergeht. Die Richter Jesu erkannten damals nicht, dass sie den Richter der Welt verhörten. Sie saßen über den zu Gericht, der sie einst richten wird. Für Daniel hat Gott das Maul der Löwen verschlossen. Für seinen Sohn tat er dies nicht. Jesus, der vollkommene Menschensohn, der nie eine Sünde getan hatte, liebte uns so sehr, dass er sein Leben für unsere vielen Sünden dahingab. Und damit ist er allein würdig, alle Gewalt und Macht an sich zu nehmen, zur ewigen Freude und Erlösung der seufzenden und wartenden Schöpfung, wie Paulus es im Römerbrief Kapitel 8 ausdrückt. Für die Israeliten damals, die von diesem Traum Daniels hörten, musste eine ungeheure Hoffnung und Ermutigung gespürt werden, nicht aufzugeben, nicht zu resignieren. Und in dieser Zeit der Unterdrückung, in der es so schien, als ob alles verloren sei, als ob Israel endgültig keine Zukunft mehr habe, erinnerte man sich immer wieder in den Jahrhunderten danach an den Traum Daniels. Besonders auch im ersten Jahrhundert, oder um das Jahr Null rum, in dem ersten Jahrhundert vor und nach Christus. Daniel selbst hat in Babylonien, später dann in Persien gelebt und am eigenen Leib und Geist erfahren, wie schwer es war, unter einem beziehungsweise mehreren unbarmherzigen Herrschern anderen Glaubens seinen Glauben durchzuhalten. Was Daniel sah, lag für die, die von seinem Traum hörten, vieles noch in ferner Zukunft. Aber der Traum nährte ihre Hoffnung und ihre Widerstandsfähigkeit. Und der Traum und seine Deutung lehrten sie, aus der Perspektive des Himmels steht die Zukunft fest. Auch wenn davon noch wenig bis gar nichts zu erkennen ist. Und für uns? Selbst wenn wir bekennen, dass Christus, der Menschensohn, zur Rechten Gottes sitzt und von dort regiert und dass sein Reich kein Ende hat, ist dies ja mitnichten die einzige Realität, in der wir leben. Mit Jesu Himmelfahrt wurden die Probleme dieser Welt noch nicht gelöst. Noch gibt es jede Art von ungerechter Herrschaft und Ausbeutung auf Erden. Und in diesen Kriegswochen steht uns diese Wahrheit täglich schmerzlich und bedrohlich vor Augen. Wir leben noch nicht wie im Himmel hier auf Erden. Ohne Nöte, ohne Konflikte, ohne Unterdrückung, ohne Machtmissbrauch, ohne Kriege und ohne Tränen und ohne Schmerzen. Im Gegenteil, in vielem liegt uns die Situation des jüdischen Volkes damals wieder viel näher durch das, was wir gerade erleben. Auch heute erleben wir in größter Nähe, wie sich ein Herrscher anmaßt, über andere Völker zu bestimmen. Nicht selten gelangen wir an einen Punkt, an dem wir uns fragen können, haben wir auf dieser Welt eigentlich überhaupt noch eine Zukunft? Sind die Mächte des Todes und der Zerstörung so stark, dass gegen sie nachhaltig anzukommen ist? Vielleicht bedürfen wir deutlicher als in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Bewusstmachung dieser Träume, die uns überliefert sind. die davon erzählen, dass dies vorwegnehmend, also die das erzählen und damit vorwegnehmend sozusagen ausdrücken oder schildern, dass diejenigen, die jetzt die Herrschaft über andere beanspruchen und ihre Macht missbrauchen, nicht das letzte Wort behalten werden, weil im Himmel die Zukunft bereits entschieden ist und die ewige Herrschaft in Gottes Hand liegt und in denen des Menschensohnes. Der Menschensohn, dem alle Gewalt ist, im Himmel und auf Erden, hat durchbohrte Hände und Füße. Ja, er herrscht, aber er herrscht anders als die Herrscher dieser Welt. Er hat zu seinen Jüngern, als er gefangen genommen worden ist, gesagt, steck das Schwert weg. Wer das Schwert nimmt, wird durch Schwert umkommen. Er wollte eine andere Art zeigen. Er hat gesagt, wer der Erste unter euch sein will, der sei euer Diener. Er wollte mit seiner Herrschaft ein Gegenprofil schaffen zu den Herrschern der Welt. Ja, er herrscht, aber er herrscht anders als die Herrscher dieser Welt. Er herrscht mit seinem Wort und er herrscht mit seiner Einladung, mit seiner Liebe, mit seiner Sanftmut, nicht mit Gewalt, um Menschen aus allen Völkern und Sprachen zusammenzuführen. Und deswegen erbitten wir im Vater unser, dass Gottes Reich komme, dessen Anbruch uns bereits angekündigt ist. Dein Reich, Gott, komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Auf dass diese Erwartung unsere Hoffnung nährt und uns widerstandsfähig hält. Auf dass sie uns hilft, den bösen Mächten etwas entgegenzusetzen und den Weg zu gehen, den uns der Menschensohn Jesus selbst lehrt. Aber dieser Jesus von Nazareth, den der lebendige Gott zum Herrn aller Völker eingesetzt hat, hat seinen Jüngern immer wieder, wie schon gesagt, auch in der Nacht seiner Verhaftung, gesagt, nehmt es hin. Lasst euch auch auf die andere Wange schlagen. Und in den beiden Nächten, er selbst war es, der sich schlagen ließ, der sich als Lamm darstellte, als das Opferlamm, dem der Rücken aufgerissen wurde, bevor er gekreuzigt wurde, mit dieser Geißel. Er blieb wehrlos, er wurde verspottet, gefoltert, angespuckt, gequält, gekreuzigt, er ist gestorben und er wurde begraben. Und in den beiden Nächten zwischen Karfreitag und Ostern, ihr wisst schon, da hat Gott Gnade gemacht. Denn danach ist das Unglaubliche geschehen. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, aus reiner Gnade. Und mit der Auferweckung hat Gott gnädig besiegelt, was Jesus zu Lebzeiten über Gott gedacht hat, in seinen Gleichnissen von Saat und Ernte über das Reich verkündigt hat. Was durch den Menschensohn geschehen ist, was Gott mit Jesus gemacht hat, wovon zuallererst Daniel geträumt hat, das ist geschehen, damit es uns heute noch erreicht und zur Gnade gereicht. Zur Gnade, denn es gibt einen Ort, an dem wir mit aller verborgenen oder auch offenkundigen Schuld unseres Lebens hingehen können, um Vergebung zu erfahren, empfangen. Am Kreuz Christi. Ja, in den beiden Nächten zwischen Karfreitag und Ostern, als Jesus tot war und die Jünger unruhig schliefen, weil sie dachten, dass Gott schlecht auf Jesus aufgepasst hat, hat Gott Gnade gemacht. Gott, wovon träumst du nachts? Ich träume nicht. Ich schenke Träume und ich mache Gnade. Und diese Gnade ist seitdem am Werk in dir und mir und sie ist in voller Geltung. Ich möchte beten Und danach wollen wir eine gemeinsame Zeit der Anbetung haben. Jesus, du Menschensohn. Jesus, du Gottessohn. Du Sohn Davids. Du Messias, du Christus. Du bist es, der uns das offenbart hat, was uns niemand sonst offenbaren konnte. Durch deinen Geist. Danke, dass du das alles für uns getan hast und dass du es schon vorbereitet hast, viele Jahrhunderte bevor du gekommen bist. Danke für diese Predigtreihe, in der wir durch Daniel uns so viel nahe gebracht wurde. Herr, wir wollen dich ehren, dass du die Zukunft sicher in der Hand hältst und dass du uns auch in Zeiten, in denen wir schwer durch müssen, immer wieder zeigst, du stehst trotzdem an unserer Seite und du gibst uns Hoffnung, du gibst uns einen Ausblick auf das, was kommen wird. Und wir freuen uns, Jesus, miteinander und mit dir auf das, was du uns verheißen hast. Dir sei alle Ehre und wir wollen es immer wieder sagen, wir wollen keinem anderen Gott dienen, Jesus, als dir allein. Amen.